Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage und ja, einer fehlerbewussten Kanzlerin.
Ein Fehler muss als Fehler benannt werden und vor allem muss er korrigiert werden.
Stellt sie damit verlorenes Vertrauen wieder her? Das fragen wir gleich. Und wir fragen auch, wie es eine bessere Debattenkultur in Sachen Corona-Politik geben kann. Es gibt gewichtige Stimmen, die meinen, nicht mehr vernünftig und offen über die Pandemiepolitik in Deutschland reden zu können. Außerdem fragen wir beim Deutschen Film nach, ob sich nach den Vorwürfen sexueller Belästigung in der Branche wirklich etwas gebessert hat. Jetzt geht es uns um die Kanzlerin und die Länderchefs, die sich ja in einer Art Krisenkommunikationsmodus gerade befinden nach dem Hin und Her um den Osterlockdown. Heute ein bemerkenswerter Auftritt von Angela Merkel.
Ein Fehler muss als Fehler benannt werden und vor allem muss er korrigiert werden. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
Fehler und Verzeihung, das sind so zwei zentrale Begriffe, die man nicht allzu oft im Alltag der Politik hört. Auf eine Vertrauensfrage hat die Bundeskanzlerin aber im Bundestag verzichtet. Naja, angesichts der immensen Kritik an der deutschen Pandemiepolitik in den letzten Wochen stellt sich schon die Frage, wie viel Vertrauen in Politik verloren gegangen ist und wie sie wiederzubekommen sein könnte. Der Philosoph Martin Hartmann hat ein Buch über das Vertrauen veröffentlicht, Untertitel Die unsichtbare Macht. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Die Kanzlerin hat sich also entschuldigt. Das ist auch in ihrer Amtszeit durchaus ein bemerkenswerter Schritt, fast schon historisch, könnte man sagen. Stellt das wieder Vertrauen her?
Jein. Also zum einen ist es wirklich, wenn Vertrauen entstehen soll, gerade im politischen Bereich, brauchen wir eine Fehlerkultur, die auch akzeptiert werden muss. Wir müssen also auch irgendwie darauf reagieren. Aber wenn mal jemand sagt, das ist jetzt schiefgelaufen und es auch offen zugibt, dann ist es natürlich auch ein bisschen an uns, das dann tatsächlich auch zu verzeihen. Es sind ja immer zwei Seiten, die da mitmachen.
Bei welchem Punkt verzeihen wir?
Ja, ich glaube, an dem Punkt ist schon mal beeindruckend, dass zum ersten Mal wirklich eine Grenze aufgezeigt wird. Und es wird ja auch deutlich, dass man offensichtlich sehr überhastet reagiert hat und dass man vielleicht auch zu stark unter dem Druck der Öffentlichkeit agiert hat. Und das einzusehen, wäre etwas, was ich verzeihen könnte, wenn es dazu führt, dass man es jetzt besser macht und dass man sich sozusagen am Riemen reißt und die ganze Kommunikation nach innen und nach außen verbessert. Also das Verzeihen ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen prozesshaft gedacht. Es ist nicht einfach nur ein Akt, den wir einmal leisten und dann war es das, sondern ich denke, jetzt wird wieder genau hingeschaut, was passiert denn jetzt? Also, dass die Politik sich mal zurücknimmt, vielleicht nochmal neu zusammensetzt, vielleicht auch nochmal in größerem Kreis zusammensetzt, um sich nochmal zu informieren, was können wir jetzt sinnvollerweise machen, um möglichst viele gesellschaftliche Gruppen auch zu repräsentieren, die bis jetzt nicht gehört wurden. Die Jungen sind ein gutes Beispiel. Wenn man das macht, ja, dann würde ich, glaube ich, meinen, dass man vielleicht wieder Vertrauen aufbaut, um zumindest diesen Eindruck zu bekommen, okay, die sind jetzt nicht mehr nur gehetzt von den Medien und von uns, denn ein bisschen müssen wir auch zugeben, wir sind ja auch ziemlich krittelig, sage ich mal, auch aus guten Gründen, ich will das gar nicht runterreden, aber es ist sicherlich nicht leicht, unter diesem enormen Druck, in dieser wahnsinnig schwierigen, unvorhersehbaren und ganz neuen Situation Politik zu machen. Ich finde, das kann man auch zugestehen. Ich glaube, der einzige Weg, um jetzt wieder Vertrauen zu gewinnen, ist erstmal verlässlich zu werden, weil das ist ein Weg, um längerfristig dann auch wieder Vertrauen zu gewinnen.
Und die Einbindung gesellschaftlicher Gruppen, relevanter gesellschaftlicher Gruppen, Sie haben es kurz schon erwähnt, also zum Beispiel die junge Generation, das könnte Vertrauen wiederherstellen, indem sozusagen nicht mehr die, ich meine, das sind ja alles demokratisch gewählte Politiker, also inwieweit kann man das durch eine Erweiterung mit anderen Instanzen weiteres Vertrauen aufbauen?
Ja, was heißt weiteres Vertrauen? Das eine ist Prozessvertrauen und das ist vielleicht auch gar nicht kaputt.
Also man delegiert sind, ja auch bestimmte politische Prozesse ganz bewusst an Politiker. Ne?
Genau, das ist das, was wir machen, wenn wir wählen. Und wir delegieren Macht und wir delegieren Macht und das ist das, worauf wir vertrauen, dass die Macht gut eingesetzt wird oder im Sinne des Gemeinwohls oder was auch immer. Aber das ist heutzutage nur ein Teil der Politik und der andere Teil ist das Ganze, was wir über die Person laufen lassen, so der informellere Teil, der dann das gelebte Vertrauen sozusagen irgendwie ja versinnbildlicht. Und dort hapert es ja gerade, dass wir an einzelnen Personen ja nicht nur Korruption jetzt bemerken, das ist der ganze Massenskandal, sondern zum Teil auch Inkompetenz. Es gibt auch genug Leute da oben, denen wir nicht mehr zutrauen, dass sie die Probleme lösen. Und das geht weit über das hinaus, was wir jetzt mit der Wahl oder mit der Delegation leisten. Das ist einfach die Ebene sozusagen, auf der wir erwarten, dass sozusagen das, was man da delegiert hat, auch gut ausgefüllt wird. Und das kann man nicht einfach nur in einem Akt der Wahl erreichen, sondern das ist dann das täglich gelebte politische Leben. Und dort ist, glaube ich, gerade das Problem, dass wir sehr enttäuscht sind. Aber wie gesagt, ich will nochmal betonen, natürlich gehören wir auch ein bisschen dazu. Und wenn wir das erkennen, dann müssen wir uns vielleicht auch an manchen Punkten zumindest zurücknehmen. An anderen ist die Kritik völlig berechtigt und muss laut und deutlich artikuliert werden. Und ich glaube, wenn sich mehr gesellschaftliche Gruppierungen, die Jungen sind ja nur ein Beispiel, die jetzt so langsam entdeckt werden, aber die waren ja schon ein Jahr lang da. Aber warum wurden sie nicht angemessen wahrgenommen? Als eine große, große Gruppe, die wirklich betroffen ist von diesen Entscheidungen.
Also auch eine Frage der Kommunikation letztlich, ja? Des öffentlichen Austauschs, richtig so?
Absolut. Kommunikation ist alles. Und ich finde auch, dass vieles nicht gut kommuniziert wird.
Kommunikation ist Grundlage von Vertrauen, letztlich.
Kommunikation ist Kommunikation. Nehmen Sie die EU oder so. Warum hat man die Impfentscheidungen oder die Verträge mit den Impfherstellern, warum hat man die so abgeschlossen, wenn man sie abgeschlossen hat? Vielleicht gab es ja gute Gründe, das so zu machen. Mir hat es noch keiner sehr gut erklären können. Und das ist ein Problem. Ja? So wird natürlich dieser Eindruck, das ist so ein bürokratischer Apparat. Und jetzt versagt er auch noch und macht nicht das, was wir erwarten, nämlich möglichst viel Impfstoff zu kaufen. Aber vielleicht, wenn er uns das erklärt, wenn wir das besser verstehen, dann ist man auch bereit, darauf vielleicht auch zu reagieren, indem man etwas weniger Druck ausübt oder Unzufriedenheit hat und sich geduldet. Ich glaube nicht, dass, wenn wir jetzt immer sagen, das Vertrauen ist gerade so wahnsinnig kaputt gegangen, ich glaube nicht, dass das unserer Praxis entspricht. Die Meinungsumfragen sind vielleicht eindeutig, die Stimmung, die man einfängt, sind vielleicht auch gerade sehr negativ eindeutig. Aber ich glaube, wir sind durchaus bereit, wenn man es einigermaßen deutlich und wieder verlässlich macht, durchaus das Vertrauen zu leben in gewisser Weise. Ich kenne viele Leute und die Jungen sind ein Beispiel, die durchaus sehr, sehr viel immer noch leisten, um andere nicht zu gefährden. Und das ist etwas, was wir auch würdigen müssen. Also auf der Ebene glaube ich noch gar nicht, dass alles zerstört ist. Aber jetzt kommt es wirklich darauf an, das meinte ich vorhin, dass man sich mal zurücknimmt und vielleicht unter minimaler Entlastung von dem großen Druck, unter dem die Politik und wir vielleicht alle gerade stehen, nochmal schaut, können wir das Ganze nicht doch noch auf ein besseres Gleis setzen? Und für mich heißt das, dass wir dann entweder nochmal einen härteren Lockdown machen und danach können wir dann irgendwie sehr genau wissen, was wann passiert, was ja jetzt irgendwie nie so richtig geklappt hat. Ich glaube, das wäre jetzt noch ein Schritt, vielleicht, um das Ganze jetzt so ein bisschen, um den Karren, wie man so schön sagt, aus dem Dreck zu ziehen.
Ich frage mich gerade, wann eigentlich wird Vertrauensschwund in der Politik zum Problem? Also man hat den Eindruck, wenn man jetzt mal zurückschaut auf diese über ein Jahr Pandemiepolitik, wir sind jetzt im März 2021 und das ist Land, das angesichts andauernder Pandemielage und einer zunehmend auch umstrittenen Pandemiepolitik zerrissener, nervöser denn je. Man kann auch sagen, die Leute drehen langsam am Rad. Ist das tatsächlich auch jetzt mal unabhängig von den politischen Institutionen, von den ganz konkreten Entscheidungen, ja, die Kritik jetzt letztens, was die Osterruhetage angeht, das jetzt mal beiseite geschoben. Wenn man jetzt mal zurückschaut auf dieses über eine Jahr, haben Sie da ein schwindendes Vertrauen beobachten können?
Ich glaube, ein Problem ist einfach das Neue der ganzen Situation. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe mein Buch ja vor der Corona-Krise veröffentlicht, unmittelbar davor. Und der ganze Vertrauensdiskurs explodiert ja. Ja, also es ist ja, alles redet momentan über Vertrauen. Und das muss ja einen Grund haben. Und ich glaube, ein Grund ist, dass wir einerseits zwar alle Institutionen noch haben und die sind auch noch intakt und wir können uns auch noch irgendwie sozusagen auf sie beziehen und tun das ja auch. Und unsere Kritik nehmen wir auch Bezug auf sie. Aber jetzt kommt es darauf an, in einer völlig neuen Situation eben weitreichende Entscheidungen zu fällen. Und damit sind wir offenbar damit sind wir überfordert zum Teil. Und die Politik auch. Und das
wir Bürger, meinen Sie? Dann, wir Bürgerinnen und Bürger?
Ja, wir alle sind, glaube ich, damit überfordert. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit weg von der Politik. Es ist relativ leicht. Ich will gar nicht die Politik jetzt komplett freisprechen von Schuld oder so. Aber ich glaube, wir alle wissen doch auch nicht so genau, was ist denn jetzt richtig und was ist falsch. Wir sind hin und her gerissen. An manchen Punkten sind wir, glaube ich, durchaus bereit, wären wir bereit, durchaus weiter mitzumachen. Und das meinte ich vorhin, wenn das jetzt nicht auch ermöglicht wird auf eine verlässliche Weise, das ist ein bisschen gefährlich. Ja? Also ich bin gar nicht so sicher, ich sage ja, ich trenne ja gerne die Umfragen von der gelebten Praxis und da sehe ich durchaus, dass noch ziemlich viel mitgemacht wird. Und sei es nur, dass man sich jetzt eben erkundigt, wo kann ich mich denn jetzt testen lassen in der Apotheke? Wenn mir jetzt niemand sagt, wo das ist, dann muss ich ja selber rausfinden. Da kenne ich einige, die das machen. Und das ist halt etwas, wo man vielleicht auch nicht immer warten sollte, was oben gemacht wird, wenn da halt nicht klar kommuniziert wird. Aber das ist sozusagen, glaube ich, immer ein Ding, wo man es sich ein bisschen zu leicht macht, wenn man immer nur nach oben sozusagen schaut und mit dem Finger dahin zeigt. Die Unsicherheit haben wir auch. Trotzdem will ich jetzt nicht sagen, dass sie nicht, natürlich, sie haben diese Macht, sie haben mehr Macht als andere, sie haben diesen Gestaltungsspielraum. Und ich glaube, es ist jetzt schon nicht falsch, genau hinzuschauen und auch an vielen Stellen Kritik zu üben.
Das sagt der Philosoph Martin Hartmann über Vertrauensgewinn und Vertrauensverlust in der Pandemiepolitik, gerade auch was das Hin und Her in den letzten 24 Stunden angeht. Sein Buch heißt Vertrauen, die unsichtbare Macht. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke auch.
Und wir bleiben bei der öffentlichen Kommunikation über die Pandemiepolitik hierzulande und schauen in ein Manifest der offenen Gesellschaft, das am Donnerstag in den politisch sehr unterschiedlichen Zeitungen Freitag und Welt erscheint. Unterschrieben unter anderem von der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero, von der Historikerin Hedwig Richter, von den Schauspielern Jan-Josef Liefers und Volker Bruch, vom Galeristen Johann König, von der Regisseurin Caroline Link und vielen anderen mehr. Und darin heißt es, Kritik an den Corona-Maßnahmen nicht den Querdenkern überlassen, offener miteinander reden. Und Initiator dieses Manifestes ist der Potsdamer Historiker René Schlott. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie treten für eine offenere Debatte um die Corona-Maßnahmen ein. Was genau fehlt Ihnen?
Es fehlt uns vor allen Dingen der Dialog auf Augenhöhe, die Kraft des besseren Arguments. Was im Moment ja geschieht, ist, dass oft Kritiker der Corona-Politik in eine Ecke gestellt werden, mit bestimmten Schlagworten belegt werden. Ja, dass das Argument nicht gilt, das bessere Argument. Und ich glaube, es ist wichtig, dass beide Seiten sich aufeinander zubewegen und dass vor allen Dingen die Polarisierung in unserer Gesellschaft, die gesellschaftlichen Gremien ein Stück weit überwunden werden. Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Manifests, die glauben vor allen Dingen an die Kraft des Dialogs, an die Kraft des Austausches, des Miteinandersprechens, des Miteinanderringens auch, was ja für eine Demokratie auch völlig normal sein sollte.
Wo genau machen Sie das fest? Haben Sie vielleicht Beispiele tatsächlich, wo Sie das Gefühl haben, dass nicht auf Augenhöhe diskutiert wird?
Schauen Sie sich an, Ulrike Gero berichtet ja in ihrem Statement für das Manifest darüber, dass sie als eine Kritikerin der Lockdown-Politik bereits 2 Morddrohungen bekommen hat, dass sie bei Twitter übel beschimpft worden ist, als Rechte, als Euthanasiebefürworterin bezeichnet worden ist. Und ich glaube, das sind Argumente, das sind Labels, die wir in dieser Debatte nicht verhängen oder nicht vergeben sollten. Denn was wir hier sehen, ist, dass wir uns in einer wirklich tiefgreifenden Krise befinden, in mehrfacher Hinsicht. Es gibt auch eine Krise der Debattenkultur, es gibt eine Krise der politischen Kultur, der Parteipolitik, der Pandemiepolitik in unserem Land. Und ich glaube, all diese Krisenphänomene sollten uns doch Anlass geben, innezuhalten und tatsächlich zu einem ruhigen, sachlichen Ton zurückzufinden. Covid-19 und die Pandemie ist eine Sachfrage, die von allen gesellschaftlichen Gruppen gemeinsam gelöst werden muss. Und dazu wollten wir noch einmal anhalten, auch sprachlich abzurüsten, auch sprachlich sozusagen wieder Wege zueinander zu finden, damit diese Spaltung der Gesellschaft, die wir jetzt sehen, zu einem dauerhaften Riss wird tatsächlich.
Welchen Sprachgebrauch meinen Sie genau?
Der Sprachgebrauch von Covid-Leugnern, von Corona-Leugnern, ja von Covid-Idioten, auf der anderen Seite von Leuten, die die Lockdown-Politik befürworten, auch die werden ja beschimpft. Also ich glaube, es ist an der Zeit, auch die militaristische Sprache, ja, vom Kampf und von dem Krieg und von den Fronten und so weiter zu überwinden und tatsächlich zueinander wiederzufinden ein Stück weit.
Welche Positionen fehlen Ihnen da? Also ich meine, man hat schon den Eindruck, dass zumindest nach über einem Jahr Pandemie der öffentliche Diskurs doch sehr viel differenzierter inzwischen geführt wird als vielleicht noch zu Beginn der Pandemie, oder?
Das ist vollkommen richtig. Die kritischen Stimmen mehren sich und kommen ja aus vielerlei wissenschaftlichen Disziplinen, seien es die Juristen, seien es die Bildungswissenschaftlerinnen. Aber man hat den Eindruck, dass Kritik immer sofort abgetan wird als, ja, als Querdenken, als etwas, was hier nicht gehört. In einer so schwierigen Phase darf man nicht kritisch sich äußern. In einer so schwierigen Phase sollten wir nur auf die Virologinnen und Virologen hören. Nur die kennen sich ja aus. Also das ist doch ein sehr einseitiger Diskurs, den wir dennoch führen, obwohl die Kritik natürlich auch zugenommen hat und auch die kritischen Einwürfe zugenommen hat. Aber wir müssen eben auch erkennen, dass man mit dieser Kritik nicht wirklich durchdringt. Ja? Also das Kanzleramt lässt sich immer von den gleichen Leuten beraten. Deshalb gibt es auch keine Änderung der Politik. Und ich glaube, da sollte man doch vielleicht auf eine breitere gesellschaftliche Beteiligung an der Pandemiepolitik setzen und möglicherweise auch einen Pandemierat einsetzen aus vielen Disziplinen, der auch im Nachhinein jetzt einmal kritisch überprüft, welche Maßnahmen der Pandemiepolitik tatsächlich wirksam waren, welche auch gesellschaftspolitisch tragbar sind oder will sie möglicherweise als gesellschaftspolitisch verheerend erwiesen haben. Also vielleicht sollten wir dafür sorgen, dass eben nicht nur an diesen Entscheidungen, die da getroffen werden im Kanzleramt, nicht nur Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, sondern tatsächlich eine viel breitere gesellschaftliche Schicht auch beteiligt wird.
Aber wer genau tut denn diese Kritik ab? Sie haben vorhin gesagt, diese bestimmte Kritik an Corona-Maßnahmen wird abgetan. Benennen wir doch mal Ross und Reiter. Wer tut das aus Ihrer Sicht?
Na, schauen Sie sich an, wie beispielsweise mit dem Corona-Politik-Kritiker Streeck umgegangen wird. Dem wird auf Twitter mit einem
Hashtag... Streeck, der Virologe.
Genau, also da gibt es auf Twitter Hashtags Sterben mit Streeck oder Schwere Schuld. Im Spiegel werden ihm seine Fehler vorgehalten. Wo hat er sich also in der Corona-Politik alles geirrt? Also das gehört zur Wissenschaft ganz normal dazu, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler natürlich irren. Und das ist ja auch etwas, wofür wir in dem Manifest eintreten. Wissenschaft bedeutet nie, dass man eine alleingültige und letztgültige Wahrheit erreicht oder verkünden kann, sondern das ist immer eine Suchbewegung, die immer auch mit einem Irrtum verbunden sein kann. Ja, auch wir können uns, auch ich kann mich völlig irren in der gesellschaftlichen Beobachtung, die ich Ihnen gerade beschrieben habe. Aber ich glaube nicht, dass uns geholfen ist, wenn wir also irgendjemanden eine Schuld attestieren oder wenn wir jemanden da beschimpfen, dass er für den Tod von Menschen verantwortlich sei. Ich glaube, wir müssen hier tatsächlich zu einer Sachdebatte zurückkommen.
Weil Sie von einem, sag ich mal, aufgeklärten Verhältnis, wenn man so will, zum Irrtum auch sprechen und von einer gewissen Fehlerkultur. Also wenn man sich jetzt die Kanzlerin heute angeschaut hat, die ja sogar um Entschuldigung gebeten hat für einen Fehler, also im Moment noch die mächtigste Frau der Welt, gibt vor dem Parlament auch nochmal und vor der Öffentlichkeit Irrtümer in der Corona-Politik zu. Sehen Sie da nicht doch auch eine neue Fehlerkultur?
Nein, leider nicht. Also sie hat ja tatsächlich ja nur einen Fehler zugegeben. Sie sprachen gerade im Plural von Irrtümern, das hat sie nicht getan. Sie hat einen Fehler zugegeben. Sie hat dafür um Verzeihung gebeten. Das hat ja Jens Spahn schon im letzten Jahr angedeutet. Wir werden uns viel zu verzeihen haben. Sie hat ausdrücklich das Wort Verzeihen in ihrer Presseerklärung heute Mittag verwandt. Und sie hat ihm nicht gesagt, wir sind generell auf einem vielleicht falschen Weg und müssen unsere Corona-Politik nochmal überdenken. Denn was wir heute ja gesehen haben, ist, dass diese Lockdown-Politik tatsächlich heute vor die Wand gefahren ist und dass es uns in eine Sackgasse geführt hat. Und wir müssen jetzt auch ganz neu überlegen, ob wir möglicherweise in einer außergewöhnlichen Situation auch zu außergewöhnlichen Regierungsformen kommen. Also mein Vorschlag wäre tatsächlich zur Überwindung auch der parteipolitischen Polarisierung und der wahltaktischen Überlegung in der Pandemiepolitik, die eben auch dazu geführt haben, dass sie heute so krachend gescheitert ist, möglicherweise auch eine Expertenregierung in Deutschland einzusetzen. Das wäre das erste Mal. Vielleicht an der Spitze vielleicht ein Verfassungsrichter, eine ehemalige Verfassungsrichterin. Dass also die Pandemiepolitik tatsächlich noch sich selber auch nochmal versachlicht und nochmal versachlicht wird und aus der parteipolitischen Konkurrenz, aus dem parteipolitischen Ringen herausgenommen wird und möglicherweise jetzt bis zu den Wahlen ein halbes Jahr eine Expertenregierung regiert, die die Polarisierung in unserem Land und die tiefen gesellschaftlichen Gräben möglicherweise auch wieder überwinden kann.
Da werden jetzt Kritiker einwenden, das klingt fast nach einer, da gibt es dieses schöne Wort Expertokratie. Inwieweit würde das wirklich zu einer besseren Politik führen? Also Experten, die, oder vermeintliche Experten, die womöglich nicht nach politisch legitimierten Leitlinien entscheiden, sondern nach rationalen Gegebenheiten, vermeintlichen rationalen Gegebenheiten. Das könnte demokratische Gefahren bergen.
Es gibt dafür ja historische und auch gegenwärtige Vorbilder. Wir haben in Italien gerade eine Expertenregierung unter Führung des ehemaligen Eurobankenchefs Draghi. Wir hatten im letzten Jahr in Österreich eine Expertenregierung unter Führung der ehemaligen Verfassungsgerichtspräsidentin, eine sehr erfolgreiche Expertenregierung. Natürlich müsste diese Regierung sich auf eine Mehrheit im Parlament stützen. Das wären die Fraktionen der Mitte von FDP, Grünen und SPD, CDU, CSU. Die diese Regierung natürlich wählen müssten mit einer Mehrheit. Die hätte ein Mandat für ein halbes Jahr bis zur Bundestagswahl. Von daher, demokratiepolitisch sehe ich da überhaupt keine Schwierigkeiten.
Das sagt der Historiker René Schlott, der Initiator ist eines Manifests der offenen Gesellschaft, so heißt es. Das erscheint in der Welt am Donnerstag und auch im Freitag. Und am Donnerstagabend wird es dazu auch eine Diskussionsrunde, eine digitale Diskussionsrunde auf der Seite der Friedrich-Naumann-Stiftung geben. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Schlott.
Sehr gerne.
Fazit, die Kultur vom Tage. Sexuelle Belästigung in der Filmbranche. Davon hören wir hier nicht zum ersten Mal. Doch nun gibt es auch Zahlen. Und die betreffen nicht nur Übergriffigkeit, sondern auch Diskriminierung von Minderheiten. Christiane Habermals hat die Details.
Spätestens der Fall des Regisseurs Dieter Wedel hat deutlich gemacht, dass die Filmbranche auch in Deutschland ein Problem hat mit Machtmissbrauch, Sexismus und Diskriminierung. Doch dies mit Zahlen zu belegen, ist nicht leicht, denn die meisten Fälle werden kaum publik gemacht und finden mehr oder weniger subtil vor und hinter der Kamera statt. Das Bündnis Vielfalt im Film hat nun versucht, das zu ändern, mit einer anonymen Umfrage unter 6000 Filmschaffenden aus allen Berufszweigen des Filmgeschäfts, die zwar nicht repräsentativ ist, aber erstmals umfassende Daten über die Diskriminierungserlebnisse im Filmalltag liefert.
Die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage sind, dass Diskriminierung wie auch sexuelle Belästigung im Arbeitskontext kein individuelles, sondern ein strukturelles Problem der Filmbranche sind. Das scheint jetzt erstmal nicht so stark zu überraschen. Nichtsdestotrotz haben wir gerade im Bereich anderer Diskriminierungsformen als sexuelle Belästigung erstmalig Zahlen, die diesen Aussagen ein Gewicht verleihen.
Sagt Dennis Yildirim, wissenschaftliche Leiterin der Studie. Von den 6000 Befragten haben sich über 3000 zu dem Thema Diskriminierung am Arbeitsplatz geäußert. Die Hälfte von ihnen gab an, sie selbst erlebt zu haben, wegen ihres Geschlechts, ihres Lebensalters oder aufgrund von rassistischen Zuschreibungen. Schwarze Schauspielerinnen und Schauspieler oder People of Color sind seltener festangestellt und verdienen weniger. Ebenso wie Frauen, vor allem, wenn sie nicht weiß sind. 4 von 10 der befragten homosexuellen oder queeren Filmschaffenden behalten ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität aus Angst vor Konsequenzen am Set lieber für sich. Vielfalt und Multikulturalität, für die sich die Filmbranche gerne feiert, findet im Film selbst oft nur in Klischees statt. Was ich auch darin zeige, dass etwa asiatische Schauspieler oft nur Rollen als Zigarettenhändler und Mafiabosse bekämen, kritisiert Dieu Haudeau, Regisseur und Mitglied von BAFNET, einem Netzwerk von asienstämmigen Filmschaffenden in Berlin.
Denn wie die Studie auch zeigt, Diskriminierung findet ja nicht nur am Filmset statt, sondern bereits in den Vorgesprächen, in der Anbahnung von Filmen. Ja, das sogar noch mehr als am eigentlichen Arbeitsort selber. Und ich glaube, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, dass wenn Ideen entwickelt werden, dass sie dort schon im Keim erstickt werden.
Die Umfrage warf auch einen Blick auf sexuelle Belästigung. Von rund 2600 Frauen, die sich dazu geäußert haben, gaben 81% an, in den letzten 2 Jahren sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt zu haben.
Wir haben in unseren offenen Antworten sehr verstörende Kommentare auch bekommen über Vergewaltigung und Übergriffe, die genannt worden sind. Also die Zahlen sind ehrlich gesagt erschütternd und man ist überrascht, dass trotz MeToo das Ausmaß immer noch so stark ist und vor allem, dass die Meldungen keinen Effekt haben oder sogar dazu führen können, dass sich die Situation verschlechtert.
Die häufigste Forderung der Betroffenen lautete denn auch die nach klaren Konsequenzen für die Täter. 9 von 10 von ihnen sind Männer. Überhaupt, so die Umfrage, gehe Diskriminierung und sexuelle Belästigung häufig von Männern in Machtpositionen aus, also Regisseuren, Castern oder Heads of Department.
Wir wissen, dass die Personen gerade auch sich an Vorgesetzte, Produzentinnen und so weiter wenden und dass 76% beispielsweise sagen, sie sind sehr unzufrieden, wie mit dieser Meldung umgegangen ist. Da zeigt sich einfach, dass wir da noch viel auch in dem Bereich Diskriminierungsschutz, Meldestellen, Beschwerdestrukturen etablieren, dass wir da noch relativ weiten Weg vor uns haben.
Die Bilanz der MeToo-Debatte dieser Umfrage zufolge ist sehr ernüchternd. Auch wenn die erhobenen Daten auf freiwilliger Beteiligung beruhen, zeichnen sie doch ein klares Bild davon, wie wenig sich in den letzten Jahren an den Strukturen in der Branche verändert hat. Die Chance der Krise, etwas zu verändern, offenbar wurde sie nicht genutzt.
Christiane Habermals mit aktuellen Zahlen über Belästigung und Diskriminierung in der deutschen Filmbranche.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Daniel Marschke.
In der Debatte um die als Raubgut geltenden Benin-Bronzen hat sich Außenminister Heiko Maas für eine Rückgabe stark gemacht. Das sei eine Frage der Gerechtigkeit, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Der Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hatte zuvor den Weg für mögliche Rückgaben freigemacht. Hintergrund ist die Debatte um mehrere hundert Bronzen aus dem früheren Königreich Benin, über die das Berliner Humboldt-Forum verfügt. Die meisten der Objekte stammen aus britischen Plünderungen des Jahres 1897. Joma Mangold, Kulturjournalist bei der Zeit, geht davon aus, dass die Kunstwerke nun nicht mehr wie ursprünglich geplant gezeigt werden können.
Wenn das Humboldt-Forum mit seinem ethnologischen Museum durch Ende des Jahres eröffnen wird, werden die Benin-Bronzen, so viel kann man jetzt schon sagen, dort nicht in der Weise zu sehen sein, wie wir das vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren angenommen hätten. Vielleicht werden sie gar nicht zu sehen sein, vielleicht werden sie zu sehen sein, dann als Leihgabe dieser nigerianischen Stiftung. Die Idee dahinter ist, glaube ich, auch so eine internationale Museumskooperation zu ermöglichen, sodass die Frage des Ortes zwar schon wichtig ist, aber die Idee eines universellen Kulturguts einen dabei lenkt.
Der Kulturjournalist Ijoma Mangold im Deutschlandfunk Kultur. Die Autoren des ZDF-Mehrteilers »Unsere Mütter, unsere Väter« sind von einem polnischen Gericht zu einer Entschuldigung verurteilt worden. Wie das Berufungsgericht in Krakau mitteilte, soll die Entschuldigung im polnischen Fernsehen sowie von den deutschen Sendern ZDF, ZDF Neo und Dreisat veröffentlicht werden. Das dreiteilige Kriegsdrama war 2013 auch in Polen ausgestrahlt worden. In dem Rechtsstreit ging es um die Darstellung der polnischen Heimatarmee AK, einer bewaffneten Untergrundbewegung, die Widerstand gegen die deutschen Besatzer in Polen geleistet hatte. Geklagt hatte ein polnischer Kriegsveteran, der die AK als antisemitisch verunglimpft sah. Dabei geht es vor allem um eine Szene, in der AK-Mitglieder Juden in einem Eisenbahnwaggon zurücklassen. Auch unser Warschau-Korrespondent Florian Kellermann hat sich an dieser Darstellung gestoßen.
Ich habe mich auch geärgert über diese Szene, denn es gab sicherlich Antisemiten in der Heimatarmee, das ist keine Frage, aber sie also als grundlegend antisemitisch darzustellen, ist einfach falsch. Es gab dort eine spezielle Einheit, die Juden unterstützt hat, und auch die polnische Exilregierung in London, die hinter der Heimatarmee stand, hat ja versucht, die Alliierten auf den Holocaust hinzuweisen. Was allerdings auch nicht in Ordnung ist, wie das Ganze dann in Polen letztendlich aufgebauscht worden ist. Die Rechtskonservativen tun seitdem so, als stünde hinter dem Film ein großer deutscher Plan, die eigene deutsche Schuld auf Polen abzuwälzen. Und immer wieder wird dieser Film genannt, und das ist natürlich auch eine absurde Darstellung.
Florian Kellermann, Korrespondent des Deutschlandradios in Warschau. Der US-Schauspieler George Segal ist tot. Er wurde 87 Jahre alt. Der auf Long Island geborene Segal wirkte in zahlreichen Komödien mit. Weltweite Berühmtheit brachte ihm seine Rolle in dem Film »Wer hat Angst vor Virginia Woolf« von 1966 ein. Darin spielte er an der Seite von Elizabeth Taylor und Richard Burton. Für diese Leistung wurde Segal für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert.
Daniel Marschke mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Zwei neue Filme im Netz stellen wir jetzt vor. Einer davon Oscar nominiert, der andere hat schon einen Preis, nämlich den Europäischen Filmpreis. Und mit dem wollen wir beginnen. Musik aus dem Film Josep über den spanischen Zeichner Josep Bartoli in der Regie des Franzosen Aurélien Fromont, nennt sich Aurel, angesiedelt 1939 an der Grenze zwischen Spanien und Frankreich. Anke Lewicke, was erzählt der Film?
Ja, er ist mit ganz vielen anderen Antifaschisten, Kommunisten und Anarchisten eben geflohen, als Franco die Macht übernommen hat. Und als er dann in Südfrankreich ankam, ist er eben in ein Internierungslager gesteckt worden. Und das ist eigentlich die Geschichte des Films.
Und das, was wir gerade gehört haben, was war das für eine Musik?
Das war eben ein kommunistisches Lied, was so am Anfang steht, um einzustimmen, mit wem wir es da zu tun bekommen. Aber das Interessante an dem Film ist eigentlich, dass es einen Erzähler gibt. Und das ist Serge, das ist ein älterer Mann, der im Sterben liegt. Also der Film fängt in der Gegenwart an und er erzählt seinem Enkel eben von seiner Zeit, als er 1939 als Gendarm und Bewacher in diesem Internierungslager gearbeitet hat. Dort hat er eben Josep getroffen, ihn mit Nahrung versorgt, auch geholfen, die schwangere Verlobte von ihm zu suchen. Deshalb hat eben Serge immer wieder Ärger mit seinen Vorgesetzten bekommen. Und in diesen Erinnerungen skizziert sich Serge aber nie zum Helden, sondern er fragt sich, ob er nicht auch ein Mitläufer war. Und später, als die Deutschen dann Frankreich besetzt haben, fragt er sich das umso mehr. Und in den Erinnerungen steht aber Josep immer im Mittelpunkt, weil dieser, wie eben auch sein Enkel, ein ganz besonderes Talent zum Zeichnen hatte. Und deshalb versorgt Serge Josep auch immer wieder mit Stiften und Blöcken.
Und das ist genau das richtige Stichwort, denn es ist ein animierter Film. Wie, in welcher Form, mit welcher Ästhetik?
Ja, das ist eben auch alles handgezeichnet, weil natürlich diese Skizzen von Josep auch ein Ausgangspunkt war. Das sind sehr schnelle Striche, sehr skizzenhaft. Und die Flüchtigkeit der Animation lässt das Grauen vielleicht umso mehr erahnen. Also man sieht da zum Beispiel Männer an einem Stacheldrahtzaun. Und in unseren Köpfen setzt sich das Bild des Lagers dann selbst zusammen. Oder es kommt ein kleiner Hund vorbeigelaufen und im nächsten Bild sieht man dann Häftlinge an Knochennagen. Also so ist der Hunger dann in Szene gesetzt. Aber die Animation arbeitet auch mit Überhöhung. Also das Gesicht eines besonders brutalen Aufpassers verwandelt sich dann in einem Schweinskopf. Die Nasenlöcher werden immer größer. Also das ist dann so cartoonhaft, aber trotzdem verliert es nicht an seiner Bedrohlichkeit. Dann gibt es aber auch wieder schöne Momente. Dann wird so heimlich Flamenco getanzt und dann füllen Heimatgefühle das Bild. Das ist eine sehr abwechslungsreiche Animation. Später gibt es zwischen den beiden Freunden dann auch ein Wiedersehen in Mexiko. Und Josep hat mittlerweile auch Frida Kahlo kennengelernt. Und seine Bilder sind dann farbiger geworden. Und der Film wird dann insgesamt auch farbiger.
Und bei so einem Animationsfilm ist ja auch die Kamera, wenn man so will, animiert. Beziehungsweise sie ist virtuell, kann sich aber natürlich komplett frei bewegen. Und oft ist es ja bei Animationsfilmen so, dass man sehr nah dran ist, auch an den Figuren. Ist das ja auch so?
Ja, das ist sehr interessant, dass Sie diese Frage noch stellen, weil das sind eher so fast Standbilder, aber diese Umrisse pulsieren immer. Und dadurch bekommt jede Szenerie etwas sehr Bedrohliches und dadurch entwickelt sich auch wieder eine indirekte Gegenwärtigkeit. Also Rusev weiß, dass auf ihn in Spanien Folter und Todesstrafe warten. Er weiß aber auch, dass in Frankreich er nicht willkommen ist. Und das ist natürlich eine Situation, in der viele Geflüchtete heute in Europa stecken. Und das wird durch diese Animation quasi auch miterzählt.
Also die Geschichte von Josep Bartoli in diesem Film, Josep, so heißt er, von Aurélien Froment oder besser bekannt unter dem Namen Aurel. Übrigens produziert von denen, die auch Waltz mit Bashir produziert haben. Ne? Gibt es da Ähnlichkeiten?
Ja, natürlich das düstere Kapitel, was aufgeschlagen wird und eben auch diese Innenperspektive. Durch diese Skizzenhafte kommen wir ja auch in seinen Blick rein, erleben das Lager eben mit seinen Augen. Und das war ja auch das, was wir in Waltz mit Bashir miterlebt haben. Auch wenn der Film jetzt von seiner Zeichnerei, das war ja ein Realfilm, der danach animiert wurde, völlig anders ist. Aber der Effekt ist derselbe.
Josep also jetzt zu sehen, unter anderem bei Amazon Prime, bei Mubi und auch bei anderen Streaming-Plattformen. Dieser Film, der den Europäischen Filmpreis bekommen hat, dieser animierte Film. Und wir bleiben natürlich noch bei Streamingdiensten in dieser Zeit, wo die Kinos noch immer nicht wirklich regulär öffnen können. Die Oscarsaison hat ja begonnen, ein bisschen später als sonst. Der wird ja erst auch sehr viel später wegen der Pandemie verliehen. Und nominiert ist ein Dokumentarfilm, der jetzt bei Netflix zu sehen ist, über eine ungewöhnliche Beziehung zwischen einem Menschen und einem Tier.
Ich dachte nur, was macht dieses Tier da? Ich glaube, es hatte etwas Angst vor mir. Deshalb hob es ein extrem glitschiges Alpenstück hoch, das man kaum in den Händen halten konnte, wickelte es wie eine Art Cape um sich und starrte mich aus einem kleinen Schlitz an.
Und dieses Tier ist ein Krake. Mein Lehrer, der Krake, so ist der deutsche Titel, My Octopus Teacher. Der Originaltitel, ich habe erstmal bei den deutschen Titel etwas gestutzt. Dieses Tier heißt ja tatsächlich der Krake. Ist ja tatsächlich nicht weiblich, wie man es oft meistens verwendet, ne? Mit die Krake. Habe extra nochmal bei duden.de nachgeschaut. Es ist eher umgangssprachlich die weibliche Fassung. Also tatsächlich, mein Lehrer, der Krake. Was ist das für eine Beziehung?
Ja, also Ausgangspunkt ist ein Burnout des Kameramanns James Reed, der ja jetzt hier auch der Regisseur mit ist. Und Gott sei Dank wohnt er aber in einem wunderbar gelegenen Haus in Südafrika in der Nähe am Kap der Guten Hoffnung. Und er ist ein passionierter Schnorchler und unweit seines Hauses gibt es einen großen Algenwald. Und aus dem Off erzählt er dann, dass die Kälte des Wassers ihm schon gut tut, dieses Abtauchen. Und eines Tages sieht er dann ein seltsames Wesen auf dem Meeresgrund und das sieht tatsächlich aus wie eine Vase, die ein Kind so mit am Strand gefundene Muscheln beklebt hat, aber dann kommt dann eben so ein kleiner Tentakel raus. Also die Krake hat sich wunderbar getarnt und ohnehin wird uns das Tier immer wieder überraschen. Es kann seine Farben wechseln, manchmal sieht es aus wie ein Felsen, dann passt es seine Bewegung wieder einer Seeanemone an und es kann seine 2000 Saugnäpfe alle unabhängig voneinander bewegen. Und der Taucher kehrt jeden Tag wieder zu diesem Tier zurück und eines Tages ist es dann tatsächlich so, dass der Oktopus einen Tentakel in Richtung von James Reed ausstreckt.
Ist das jetzt einfach Naturkitsch oder inwieweit ist das wirklich ein interessanter Blick auf ein Tier, was vielleicht nicht unbedingt so viele Sympathiepunkte bei den allermeisten Menschen sammelt? Also wenn es jetzt um, ich sag mal, Freundschaften mit Pferden oder mit Hunden oder mit anderen Tieren geht. Das haben wir ja schon oft gesehen, auch in der Filmgeschichte und auch in der Wirklichkeit. Aber mit einem Kraken ist das schon, ja, zumindest ungewöhnlich.
Ich finde, das ist ein völlig manipulativer Film. Also der Off-Kommentar von James Reed, den finde ich schon wirklich zwiespältig, wenn er da nicht von der Natur spricht, sondern von der wilden Natur und dann eben von dem Oktopus, der sich für seinen Nachwuchs opfert und das wird dann alles noch mit der kitschigen Musik überlegt und dann ist das alles esoterisch aufgeladen. Also seine Depression bekommt er durch die Begegnung mit diesem Tier in den Griff und dann kommt es auch auch wieder zu einer Zusammenführung mit seinem Sohn, der ist heranwachsend, dann gehen sie eben gemeinsam tauchen. Und der Film ist aber nicht nur auf der Gefühlsebene manipulativ, sondern auch der Schnitt. Also der natürliche Feind ist eben einfach mal der Hai. Und wie lange kann man unter Wasser sein? Vielleicht gerade mal 3 Minuten ohne Sauerstoff. Und wenn dieser Angriff vom Hai dann gefilmt ist, dann weiß man genau, das ist nicht ein Take, das ist alles aus ganz vielen Tauchgängen montiert. Und da fühlt man sich einfach auch ein bisschen an der Nase herumgeführt, auch wenn es dann zwischen dem Taucher und eben dem Oktopus so ein pas de deux gibt. Das ist alles total inszeniert und man kann sagen, das ist eigentlich keine Tierdokumentation, sondern eher wird das Tier hier zum Maskottchen eines Psychotrips, einer Selbstfindung.
Also die Frage ist tatsächlich dann beim Schauen, ob man drüber lacht oder ob man sich mitnehmen lässt und ja, im wahrsten Sinne des Wortes eintaucht in diese Dokumentation. Das können Sie selber beurteilen bei Netflix. Jedenfalls ist diese Doku My Octopus Teacher, mein Lehrer, der Krake, so ist der offizielle deutsche Titel, für den Oscar nominiert. Und der andere Film, über den wir gesprochen haben, der ist unter anderem bei Amazon Prime und bei Mubi zu sehen. Josep, dieser Animationsfilm, der uns sehr empfohlen wurde von Anke Lewicke, der Film von Aurel von dem Franzosen. Ich danke Ihnen sehr. Und jetzt geht es um so ein großformatiges, das schauen wir uns gleich an, zuweilen mit vielen Menschen drauf. Das ist eine ganz besondere Erfahrung, das zu sehen mit den vielen Menschen ganz eng beieinander in diesen Corona-Zeiten. Fotos von Andreas Gurski im Museum der Bildenden Künste in Leipzig ist jetzt eine große Retrospektive zu sehen, auch mit neuen Werken. Juliane Neubauer hat sich umgeschaut.
Ein riesiges Kreuzfahrtschiff kurz vor der Fertigstellung. Einige Fensterscheiben sind noch mit der blauen Schutzfolie beklebt. Unzählbare Gästekabinen mit Balkonzugang warten auf Urlauber. Es scheint eher wie ein Modellbau, bis bei genauerem Hinsehen ein Mensch auftaucht. Er sitzt auf einem der Balkone mit dem Rücken zum Betrachter. Das Bild Kreuzfahrt von 2020 ist eine der neuesten Arbeiten von Andreas Gurski. Er ist bekannt für den wachen Blick auf die zivilisatorische Wirkung auf die Welt um sich.
Ich sehe das so als Metapher vielleicht für die Kreuzfahrt schlechthin, dass es vielleicht sich um das letzte Schiff handelt, was vielleicht jemals gebaut wurde. Das ist ja auch noch nicht fertiggestellt und das wird vielleicht auch gar nicht mehr fertig. Ne? Deshalb habe ich mich dafür entschieden, das sozusagen im Prozess zu fotografieren und nicht als fertiges Bild. Dann wäre es auch sehr affirmativ geworden. Ne?
Kreuzfahrt ist ein klassischer Gurski, könnte man sagen. Im Bild nicht zu sehen sind Heck und Bug des Schiffs. Es scheint ein endlos langes Schiff zu sein. Das Bild ist 2x4 Meter groß. Gurski lässt Betrachtende mal mehr, mal weniger, wie hier, im Unklaren, ob und wie viel er an den Werken digital nachbearbeitet hat. Er dokumentiert in seinen Bildern immer wieder Orte, die von Menschen als Produktions- und Konsumstätten genutzt werden. Und er konkurriert spielerisch mit der Malerei. Beides zu sehen in dem Bild Beelitz von 2007. Man sieht auf dem 3x2 Meter Hochformat vermeintlich breite schwarze und braune Pinselstriche. Erst bei näherem Hinsehen sind dann schwarze Folienbahnen auf Erde zu sehen. Ein Spargelfeld, auf dem diverse Erntehelfer Spargel stechen. Oft wirken die winzigen Menschen in Gurskis Bildern verloren in einer von ihnen verdinglichten Landschaft.
Wir gucken jetzt hier auf das Beelitz-Bild zum Beispiel, wo der Mensch sozusagen in die Welt geworfen erscheint. Die Metapher vielleicht der Spezie Mensch. Also es geht ja hier nicht um Individuen, sondern es geht um den Menschen als solchen. Wie verhält er sich in dieser Welt?
Und wie verändert er sie? Müll im Wasser und Landschaften dokumentieren die Folgen des globalisierten Kapitalismus. Solche und viele andere Bilder seines Oeuvres in Leipzig zu zeigen, plante Andreas Gurski schon seit vielen Jahren. Leipzig ist für Gurski ein besonderer Ort. Hier ist er 1955 geboren. Hier waren schon sein Großvater und sein Vater Fotograf, bevor die Familie 1957 nach Düsseldorf zog, wo Gurski bis heute seinen Lebensmittelpunkt hat. Der Besucher bekommt sehr persönliche Einblicke. Bilder seiner Eltern und fotografische Arbeiten seines Großvaters und Vaters sind in Vitrinen ausgestellt. Unterstützt wurde Gursky bei der Gestaltung der Ausstellung von Jeanette Stoschek, im letzten Jahr Interimsdirektorin des Museums. Für sie war es nicht leicht, die fertige Ausstellung im Haus zu haben, ohne dass Besucher sie erleben können.
Ich bin auch kaum durch die Räume dann gegangen. Nicht nur, weil sie zugehängt waren, sondern weil es war traurig. Als wir dann die Bilder wieder enthüllen konnten, war das einfach eine Freude. Und das Haus lebt wieder, die Bilder leben.
Die Arbeiten von Gursky sind in digitalen Medien kaum erfahrbar. Sie leben durch die Größe und den Detailreichtum, der sich erst nach genauerem und längerem Hinsehen offenbart. Der Besuch einer Gursky-Ausstellung ist deshalb kaum über ein anderes Medium zu ersetzen, findet Stoschek.
Natürlich kann ich mir viel im Internet angucken, ich gucke es mir auch viel in Büchern an, aber sie in den Räumen zu sehen, selber entscheiden zu können, welches Detail schaue ich mir an, was entdecke ich, Zeit zu haben und nicht durch ein Video geführt zu werden, sondern selbst zu sagen, nein, ich gehe so und das gucke ich mir an und das ist meine Entdeckung. Das hat uns, glaube ich, allen gefehlt.
Hunderte Menschen zusammengedrängt, ausgelassen tanzend, aufgenommen von Gursky bei einer Musikveranstaltung. Auf seinem Bild Mayday aus dem Jahr 2000 stehen die BesucherInnen einer Szene gegenüber, die aktuell leicht Unbehagen auslöst. Andreas Gursky.
Natürlich fragt man sich, werden wir überhaupt noch mal solche Zustände überhaupt erleben? Und wenn ja, wann? In der Zeit, wo ich diese Bilder aufgenommen habe, war es eine Selbstverständlichkeit, sich in Clubs zu bewegen und dicht an dicht. Man kennt das ja, die Musik ist laut, man hat Alkohol getrunken und das ist ja jetzt ein Zustand, den man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen kann.
Der aber auf diesem Foto jedenfalls noch nachvollziehbar ist. Andreas Gursky und seine Werke in Leipzig, also je nach Corona-Lage geöffnet, das Museum der Bildenden Künste und zu sehen bis Ende August. Juliane Neubauer hat sich für uns schon umgeschaut. Und in die Feuilletons von morgen, also vom Donnerstag, schaut Arno Ozesek.
Zunächst eine Bildbeschreibung. Ein Künstler steht auf einem Felsen, die Hände wie zum Segnen hoch erhoben. Hinter ihm breitet sich Schottlands Grün bis zum Horizont aus. In der Tiefe zur Rechten ruht ein See. Keine Frage, die Wochenzeitung Die Zeit hat ein sehr vorteilhaftes Foto von Josef Beuys ausgewählt, um den Artikel »Ein deutscher Heiland« zu illustrieren. Aber Sie ahnen es vermutlich, die Kombination eines solchen Fotos mit einer derart pathetischen Überschrift kann nur ironisch oder sarkastisch gemeint sein. Und so ist es. Zum 100. Geburtstag von Beuys, den seine Fans laut Zeit als Überkünstler feiern, schreibt Hanno Rauterberg eine veritable Abrechnung. Beuys war nicht der, als der er jetzt gefeiert wird. Er war nicht links, kein Systemsprenger und erst recht kein Kämpfer der Aufklärung. Obwohl er für die Grünen antrat, hielt er die parlamentarische Demokratie für einen schlimmen Irrweg. Er wetterte gegen die Parteiendiktatur, wie heute ein AfDler. Auch für die Umweltbewegung, den Spinatökologismus, wie er es nannte, hatte er nur wenig übrig. Seine Gedankenwelt war nicht grün, vielmehr schillerte sie in den Farben der Esoterik. Und wer genau hinschaut, wird eine bräunliche Grundierung kaum übersehen können. In manchen Reden träumte er von der Auferstehungskraft des deutschen Volkes. Hanno Rauterberg in der Zeit. Unerfreulich für Verehrer der Sängerin Nena könnte der Artikel »Die Luft im Ballon« im Berliner Tagesspiegel sein. Kai Müller überlegt, inwiefern Nena als Querdenkerin zu betrachten ist. Nena hat nämlich per Instagram Bilder von der jüngsten Querdenker-Demo in Kassel verbreitet, mit den Worten »Danke Kassel« kommentiert, den Clip mit Musik von Xavier Naidoo unterlegt, der schon länger des Querdenkertums verdächtig ist, und auch Naidoo gedankt. Frei von krawalligem Bezichtigungsvokabular befindet Kai Müller über Nena. In der Rüstung einer Jeanne d'Arc der Luftballons hat sie mit ihrem Dank an Kassel eine symbolische Geste des Widerstands initiiert, die ihre Wirkung über Grenzen hinweg entfalten soll, so wie damals der Song 99 Luftballons. Am Horizont wartet diesmal das Versprechen, dass gesellschaftliche Opposition jenseits der Muster von links und rechts funktioniert. Das ist der neue politische Traum und eine Antwort auf die dämmernde Merkel-Ära. Wie die Kanzlerin ihre Macht durch die Einverleibung gegnerischer Positionen über ihr Verfallsdatum hinaus abgesichert hat, so sucht eine außerparlamentarische Strömung nach dem breiten Konsens, der den Schwarm anwachsen lässt. Es ist ein Konsens des Gefühls. Um die Faxen dicke zu haben, braucht es derzeit nicht mal einen Song. Hallo Nena, was Sie zuhören. Dass Ihr Instagram-Post eine derart tiefsinnige Interpretation nach sich zieht, Wahnsinn, oder? Aber So muss es sein. Es muss, diesseits des gesetzlich verboten, alles gesagt werden dürfen. Was in der Corona-Krise womöglich nicht restlos selbstverständlich ist. Und darum haben die Intellektuellen Markus Gabriel, Ulrike Gero, Jürgen Overhoff, Hedwig Richter und René Schlott das Manifest der offenen Gesellschaft verfasst und Unterstützer gewonnen. Eine Auswahl der Unterstützer, und zwar derselben, lässt die Wochenzeitung Der Freitag genauso wie die Tageszeitung Die Welt zu Wort kommen, darunter der Schriftsteller Ulf Erdmann-Ziegler. Nun endet die Zwischenherrschaft der Virologen. Covid-19 war doch nicht die Pest. Wir werden damit leben müssen. Leute mit Gehältern und Balkonen fanden das alles erträglich. Ihre persönliche Furcht hat sie zu furchtsam gemacht. Was wir dabei den Kindern, den Alten und den Armen angetan haben, wird nicht so leicht wieder gut zu machen sein. Die Kultur muss einen neuen Gesellschaftsvertrag aushandeln. Ihr Gewicht bei der Bewältigung der Verluste wird erheblich sein. Ulf Erdmann-Ziegler, wortgleich in der Welt und im Freitag. Wissen Sie, welches Geräusch uns dieser Tage Hoffnung macht? Es ist jenes Geräusch, das der Zeit eine Überschrift wert ist. Sie lautet: Das Röcheln beim Rachenabstrich.
Arno und Zesek aus den Feuilletons von morgen. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Und mit einer Erinnerung an einen so früh verstorbenen Musiker, vor 5 Jahren genau, mit 46, Roger Cicero, mit seinem Song zur Nacht.